Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 301.
Hier auf SWR 2 erklärt Falk Fischer gleich im Anschluss ans Journal in der Sendung Wissen, warum Jungen anders lernen als Mädchen und mit welch magischen Tricks man ihnen dabei am besten auf die Sprünge helfen kann. Die Musik im Journal kam heute von einer Handvoll Stuttgarter Soundtüftlern.
SWR 2 Wissen.
Wenn ich mit Lehrerinnen zusammenkomme und über das Verhalten der Schüler spreche, meistens sind es ja die Jungs, die dann auffällig sind, dann erzählen die mir, dass sie diese Jungs nicht gebändigt kriegen.
Ich war da sehr unmotiviert in der Zeit für die Schule. Ich habe auch viel gefehlt dann. Und man hatte einfach keine Lust zu lernen, sondern einfach mehr Spaß am irgendwie so sein.
Die gehen in der Tat manchmal über Tisch und Bänke und stören die Mädchen, aber auch die Jungs unter sich und rebellieren auf eine Art, die ein Unterrichten manchmal schier unmöglich macht.
Ich habe die 10. ja zweimal gemacht und erste und zweite Mal hat mich also wirklich überhaupt nicht interessiert und die Jahre davor auch nicht wirklich.
Dennoch ist die Art des Unterrichtens mehr auf die Mädchen ausgerichtet. Man muss still sitzen, man muss nach vorne gucken, man muss dem Unterricht folgen.
Die Besten in den Kursen sind eigentlich immer die Mädchen. Also in meinem Geschichtskurs sind die besten Mädchen, in Mathe sind die besten Mädchen, in Deutsch sind die besten Mädchen und in Bio sind die besten auch Mädchen.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, warum die Mädchen besser sind.
Inzwischen gelten Frauen und Mädchen in vieler Hinsicht als das stärkere Geschlecht. Sie sind besser beschulbar, erreichen bessere Zeugnisnoten, sind friedlicher, aufmerksamer und sozial kompetenter. Fachleute wehren sich zwar gegen ein genormtes Bild der Geschlechter, schließlich gibt es genügend zarte, stille, aufmerksame Jungen, wie auch rüpelhafte, lernunwillige Mädchen.
Jungen trauen sich mehr mündlich mitzuarbeiten, auch wenn sie vielleicht wenig Ahnung vom Thema haben. Jungen laufen häufiger durch den Klassenraum. Jungen haben größere Schwierigkeiten, Gruppenarbeiten ordentlich anzufangen und zu Ende zu führen. Sie brechen eher mal Aufgabenstellungen ab als die Mädchen.
Stellt Uli Bold fest, Lehrer an der Gesamtschule Bielefeld. Er gehört zu den Menschen, die gerne schonend mit ihren nervlichen Kräften umgehen. Das gab ihm vor einigen Jahren den Anstoß, verschiedene, inzwischen viel beachtete Jungenprojekte ins Leben zu rufen. Er hatte beobachtet,
dass Jungen mich stärker beschäftigen durch ihr Verhalten, also auch nervend beschäftigen als die Mädchen. Und ich glaube, dass sich mittlerweile die Sichtweise in Schule durchgesetzt hat, dass Jungen eher Probleme machen, aber sie machen diese Probleme, weil sie auch Probleme haben. Die Jungen haben das ganz große Problem, dass sie in einer oftmals zum Teil minderlosen Gesellschaft groß werden. Väter erziehen weniger intensiv ihre Kinder. Das ist immer noch eine Domäne, die eher von Frauen übernommen wird. Im öffentlichen Erziehungsbereich fehlen Männer bis zum Lebensalter von 10 Jahren für die Jungen fast komplett.
Kaum ein anderes Thema beschäftigt Jugendliche in den sogenannten Flegeljahren mehr als das ihrer Rollenidentität und ihres Selbstbildes, auch wenn ihnen das oft nicht unmittelbar bewusst ist. Sie bearbeiten Emotionen eher motorisch als sprachlich, leben ein Stück weit einfach drauf los.
Junge Männer sind insgesamt in ihrer emotionalen Ausdruckskraft nicht durchgängig, aber schon sehr häufig blockiert. Das heißt, wir haben die Neigung, wenn wir etwas emotional empfinden, das mehr auf die körperliche, auf die physische Ebene zu transportieren und durch Bewegung diese emotionale Spannung irgendwie aufzulösen. Wenn wir emotionale Probleme haben, wollen wir in der Regel das kompetent lösen und schnell das Problem loswerden.
Erläutert Götz Heindorf, Geschäftsführer der Forschungsstelle Jungenarbeit for You in Göttingen. Neurobiologen erklären die schwächere Intuitionskraft oder Gefühlsbildung von Männern gern mit einer geringeren Vernetzung beider Hirnhälften. Das heißt, der rationalen, logischen, sprachdominanten Seite und der intuitiv-ganzheitlichen. So scheint das weibliche Gehirn Problemsituationen in erster Linie in Gefühlszustände umzuschreiben, was sich dann als erhöhtes Bedürfnis nach Austausch, ausgleichender Abwägung und menschlicher Nähe ausdrückt. Das männliche Gehirn dagegen übersetzt Problemsituationen eher in spontane, oft diffuse Handlungsimpulse, eine Art explorative Wildheit ohne Rücksicht auf die Folgen. Erst im Laufe der Persönlichkeitsreifung wächst dem naiven Tatendurst eine machtvolle, wenn auch nach wie vor weniger gefühlsbasierte Kontrollinstanz zu. Eine Neigung zu strukturiertem Denken und rationaler Lösungskompetenz. Darin liegt auf der geistigen Ebene der wohl bedeutendste Geschlechtsunterschied. Evolutionär war dieser sinnvoll. Schon immer mussten Männer für die Jagd etwas mehr Mut und Draufgängertum üben und durften sich nicht so sehr von differenzierten Gefühlsregungen irritieren lassen.
Jungen sind in vielen Bereichen extremer in der Art und Weise, wie wir an Sachen herangehen oder wie wir das Leben betrachten. Auch wie wir uns selber bestimmte Erwartungen unterwerfen. Also was man beobachten kann, ist zum Beispiel eine extrem heroische Einstellung zum Leben in vielen Bereichen. Also das schaffen wir alles, das kriegen wir alles hin. Und gleichzeitig eine sehr starke Verwundbarkeit. Beides. Man kann beobachten, dass Jungen sehr viel Energie haben, oft mehr als Mädchen, aber überhaupt keinerlei Fokus für ihre Energie entwickeln können, keine Zielgerichtetheit. Sehr diffus verteilt sich das.
Jungen, so ist meine Erfahrung, lernen am meisten, wenn sie bis an die Grenze, die vorgegebene Grenze, oder sagen wir Regel gehen und drüber hinausgehen, um dann möglicherweise zurückgepfiffen zu werden. Mädchen machen das schon anders. Also nicht ohne Grund gibt es, was die Kriminalitätsstatistik angeht von Jugendlichen, ein derart ungleiches Verhältnis, dass Jungs, ich weiß nicht, zu 75% die Täter sind, die Ausprobierer, die Grenzgänger sind, die Übergrenzgänger sind, während die Mädchen sich eher an Grenzen herantasten und gucken, ist das noch okay, und seltener drüber gehen.
Damit trifft der Familientherapeut Martin Zahn von der Caritas-Beratungsstelle in Ludwigsburg wahrscheinlich den entscheidenden Punkt. Jungen sind ihrem Wesen nach potenzielle Grenzgänger. Auf die quälende Harmlosigkeit des Schulalltags antworten sie daher gerne mit Haltungen wie:
Ich möchte nicht angepasst sein, nicht ohne weiteres und nicht um jeden Preis. Und ich brauche nicht unbedingt die 1 oder die 2, um anerkannt zu werden. Also es ist schon, glaube ich, ein größeres Potenzial an Opposition oder an Rebellion da bei Jungen. Ich möchte nicht unbedingt glänzen, nicht so glänzen, wie die Lehrerinnen und Lehrer das von mir erwarten, sondern auf meine Weise. Auch das ist ein Ausprobieren. Später ändert sich's wieder.
Also Jungen sind oftmals für mich arme, hilflose Wesen auf der Suche nach irgendeinem gearteten Selbstbild, Bild von Männlichkeit, Suche nach ihrer eigenen Rollenidentität. Und sie erhalten dadurch, dass zu wenig Männer in der Erziehung aktiv sind, zu wenig Unterstützung. Zugleich meinen sie zu wissen, dass Männlichkeit sehr hoch bewertet wird in unserer Gesellschaft und spüren sowas wie einen männlichen Überlegenheitsimperativ, der oftmals ihr Handeln leitet. Und diese Hilflosigkeit, die ich dann oftmals sehe bei Jungen, die gilt es aufzugreifen.
Aufgreifen heißt für den Lehrer Uli Bold, sich Zeit für die Jungen zu nehmen, ihnen geschützte soziale Räume anbieten, wo sie Gelegenheit erhalten, positive Dinge untereinander zu erfahren. Zu diesem Zweck hat er regelmäßige Jungenkonferenzen unter den jeweiligen Jahrgangsstufen eingerichtet. Die Teilnahme ist freiwillig.
Ihnen macht es Spaß, über sich selber zu reden. Ihnen macht es Spaß, positive Rückmeldungen von anderen Jungen zu bekommen. Ihnen macht es Spaß, mal ohne Mädchen zu sein. Und ihnen machen auch ganz viele Übungen aus dem Bereich neue Körpererfahrungen, Massagearbeit, grundlegend Spaß.
Dafür setzt sich die eine Hälfte im Kreis auf den Boden, schließt die Augen, entspannt sich, während die andere Hälfte herumwandert und auf ein Zeichen hin denjenigen, der gerade vor ihm sitzt, im Kopf- und Schulterbereich massiert. Der Hauptlerneffekt erfolgt in der anschließenden Reflexion.
Danach erhalten die Jungen, die massiert worden sind, die Aufgabe, als erstes zu sagen, wie es ihnen ergangen ist. Und sie erhalten dann auch die Möglichkeit zu raten, von wem sie massiert worden sind. Es stellt sich heraus, dass es fast unmöglich ist, die richtige Person zu erraten, weil man falsche Annahmen hat. Dass jemand, der sonst vielleicht stärker ist, auch kräftiger massiert und so weiter und so fort.
Das nimmt viel Druck und Verunsicherung aus der Seele, stabilisiert das Selbstbild wie auch das Vertrauen und Zutrauen in sich selbst, die Grundlage für alle spätere Leistungskraft. Dadurch steigt freilich nicht automatisch der schulische Lernerfolg. Das Lernklima verbessert sich jedoch, vielleicht auch die Aufmerksamkeit für den Unterricht. Unberührt davon bleibt aber die Form, in der Lernstoff vermittelt wird, nämlich nach wie vor meist sitzend, hörend, lesend. Nur ein paar wenige Kilometer von der Gesamtschule entfernt, direkt neben dem Universitätsgelände, experimentiert die Bielefelder Laborschule schon seit 30 Jahren mit ganz anderen, bewegteren Formen des Lernens. Der unbedachte Besucher sucht zunächst einmal vergeblich gewohnte Klassenräume. Das Gebäude wirkt eher wie ein großes Gewächshaus. Nirgends gibt es Türen, stattdessen umgrenzen Stellwände im lichtdurchfluteten Großraum einige wohnzimmerartige Einheiten, in denen viele Kinder herumwuseln, mal in Grüppchen zusammenstehend, mal einzeln in Basteln, Schreiben, Stöbern oder Zweiergespräche vertieft. Irgendwo dazwischen ragt der Kopf eines Erwachsenen heraus, der Lehrer. Das alles wirkt wie ein Eldorado an Entfaltungsmöglichkeiten, fantasiereich, vielfältig, anregend, bunt, mit maximaler Bewegungsfreiheit für die Schüler. Freilich auch ein bisschen diffus. Einige Jungen stehen etwas verloren herum, schauen Löcher in die Luft, nicht so recht wissend, was sie bis Unterrichtsende noch tun sollen. Der Tisch an Lernangeboten ist überreich gedeckt, nur scheint der Appetit nicht in gleicher Weise mitzuhalten. Tatsächlich hat die PISA-Studie für die Laborschule im Vergleich mit anderen nordrhein-westfälischen Gesamtschulen ein bemerkenswertes Ergebnis zutage gefördert, was diesen Spontaneindruck bestätigt.
Wir haben das erstaunliche Ergebnis, dass unsere Mädchen sehr gut in den Lesekompetenzen abgeschnitten haben, besser auf jeden Fall als zum Beispiel die Gesamtschülerinnen und Schüler, genauso gut wie die Gymnasiasten. Dass die Mädchen sehr gut auch in Naturwissenschaften abgeschnitten haben. In Mathematik haben wir viele Hausaufgaben zu machen, da sind wir nicht so besonders gut. Dass aber in allen drei Bereichen und besonders im Lesebereich unsere Jungen alle schlechter abgeschnitten haben.
Die jungen Forscherin Christine Biermann von der Universität Bielefeld, ehemals selbst Lehrerin an der Laborschule, hatte eher das umgekehrte Ergebnis erwartet. Denn die große Bewegungs- und Themenfreiheit entspricht dem Lernmodus von Jungen besonders gut und der Leistungsunterschied zwischen Jungen und Mädchen müsste daher eher schrumpfen. Erklärungsversuche.
Wir lassen ihnen eher Zeit. Wir lassen, weil wir eher den individuellen Weg respektieren, ihnen vielleicht auch an einigen Stellen zu viel Zeit. Vielleicht müssen wir stärker gucken, wo entgleiten sie uns da, wo verweigern sie sich und wir akzeptieren das auch. Was natürlich nicht dazu führen kann, dass wir jetzt sozusagen für unsere Mädchen unsere Laborschulpädagogik weiterführen können. Und für die Jungs müssen wir jetzt sehen, dass wir das Ganze enger alles führen. Weil wir sehen ja an den anderen Ergebnissen aus den anderen Schulen, wo es eng geführt wird, dass da auch nicht die Jungen absolut von profitieren.
Also ich lerne momentan fast gar nicht. Ich wäre auch gerne so, dass ich 3 Stunden da sitzen könnte jeden Tag und lernen, aber ich krieg's halt nicht hin. Es gibt halt zu viel schöne andere Sachen, die man machen kann.
Appetit auf Lernen zu wecken erweist sich bei Jungen als ein ganz besonderes Kunststück, weit mehr als bei Mädchen. Am effektivsten lernen sie, wenn sie Teil einer Geschichte werden, in die sie mit ihrer ganzen Person eintauchen können und deren Fortgang und Dramaturgie sie durch ihr eigenes Wirken mitbestimmen. Dies kann eine Schule als in sich geschlossene Institution kaum leisten. Womöglich aber würden ein paar gelegentliche, außergewöhnliche Motivationsanstöße schon genügen, um lange Zeit nachzuwirken und das Lernklima nachhaltig zu beeinflussen. Das jedenfalls ist die Erfahrung von Hans Geislinger, seines Zeichens Story-Dealer. Auf die Idee, Geschichten zu verkaufen, kam er eher zufällig, als er nach Abschluss seines Pädagogikstudiums ein bisschen Geld als Leiter von Jugendfreizeiten verdienen wollte.
Also es wurde jedes dritte Ferienlager abgebrochen, weil wegen der Zerstörung, wegen der Brutalität, es war hardcore. Und wir merkten einfach, je mehr wir mit Teilen einer Geschichte reinkamen, umso mehr drehte sich das um. Also vorher waren wir immer reaktiv. Hier passierte was, der eine klaut dem, der andere schlägt dem ins Gesicht. Und wir sind immer hinterher, mit dem zu reden, das zu korrigieren, hier eine Strafe zu verteilen. Das kostet ja Zeit, abgesehen davon, es macht auch keinen Spaß. Und kaum hat man das erledigt, ist da drüben schon wieder was anderes los. Ich kam auf die Idee dann am Teufelssee zu sagen, wir fangen Eduard, das rote Krokodil vom Teufelssee, und dann haben wir eine riesen Fangmaschine gebaut, eine Krokodilfangwerft aufgebaut und. Und die Geschichten drehten das um. Plötzlich standen die um 2 Uhr nachmittags da und haben gesagt, also pass auf Leute, wann fangt ihr denn endlich an? Wie lange dauert denn die Pause noch? Und erstens hatten wir plötzlich mehr Spaß, das war ja auch ein Sog. Wir haben einfach die Ebene verlassen, Erzieher zu sein. Natürlich nicht ganz, aber für die Geschichte schon. Und wir konnten uns austoben, sage ich jetzt mal, ausspielen. Und für sie war es auch total interessant. Und die Kinder kamen plötzlich zusammen und es passierte viel, viel weniger auch. Fast gar nichts mehr.
Viele Lerninhalte erfordern einfach Fleiß und Disziplin. Aber schon die üblichen Projektwochen würden sich anbieten, gelegentlich im Gewand einer Geschichte aufzutreten. Ein inszeniert unvorhergesehenes Ereignis bildet üblicherweise den Auftakt, was alle Vorbereitungen scheinbar auf den Kopf stellt und eine Geschichte ins Rollen bringt. Plötzlich ist dann Gemeinschaftssinn, Organisationstalent und Improvisationsfähigkeit verlangt, nicht nur von den Schülern, auch von den Lehrern. Die müssten sich daran freilich erst einmal gewöhnen.
Wir versuchen meistens in allen Fächern zu jeder Stunde, zu jeder Unterrichtsminute mit demselben Unterrichtsmaterial, mit denselben Fragestellungen alle Jugendlichen zu erreichen. Damit kann Schule den Jugendlichen nicht gerecht werden.
Bekennt auch Lehrer Uli Bold. Dabei glaubt er durchaus zu wissen, wie die gerade für Jungen oft motivationshemmende Harmlosigkeit und Gleichmäßigkeit des Schulalltags teilweise gebrochen werden könnte. Freilich bräuchte es dazu mehr Antrieb, Vorbild, Mut und wohl auch ein etwas unkonventionelleres Selbstverständnis von Schule.
Wenn wir handlungsorientierter arbeiten würden, dann würden die Jugendlichen mehr durch die Gegend laufen, sich Informationen nicht nur durch das Schulbuch oder durch ein Arbeitsblatt besorgen, sondern durch Gespräche mit Passanten, durch Besuche von Einrichtungen, von Institutionen. Also Schule kann das ja machen und die Aufsichtsprobleme werden oftmals vorgeschoben als Argument, es nicht zu machen. Wenn man Schüler gut vorbereitet hat, können Schüler mit einem gezielten Arbeitsauftrag ohne Probleme das Schulgelände verlassen. Aber auch ich mache es in meinem Unterricht viel zu selten. Wir gehen auch zu selten raus aus der Schule, nutzen nicht die Kompetenzen, die außerhalb von Schule liegen, in ausreichendem Maße. Und ich glaube, dass Schule sich in diese Richtung, auch in diese Richtung in Zukunft weiterentwickeln muss.
In SWR 2 Wissen hörten Sie Macher, Magier, Grenzgänger, Jungen lernen anders, ein Feature von Falk Fischer. Das Manuskript zur Sendung mit einer Literaturliste finden Sie im Internet unter www.swr2.de/wissen.
Die Zeit, es ist 13.30 Uhr.
Deutschlandradio Kultur.
Ich bin euer Christian. Herzlich willkommen zum Kakadu Musiktag. Heute geht es bei uns um ein musikalisches Wunderkind. An diesem 27. Januar wäre er 250 Jahre alt geworden, Wolfgang Amadeus Mozart. Sein Geburtshaus in der österreichischen Stadt Salzburg wird jedes Jahr von unzähligen Touristen besucht, die auch sonst in der Stadt nach Spuren des berühmten Musikers suchen und gucken. Und da gibt es tatsächlich einiges zu sehen. Dabei hat Mozart da gar nicht lange gelebt. Nur 3.446 Tage. Klingt viel, meint ihr? Okay, aber wesentlich mehr, nämlich 3.720 Tage war er auf Reisen. Trotzdem gilt Salzburg als die Mozartstadt Grund genug für Kakadu-Reporterin Camilla Hildebrandt, sich dort für uns genauer umzusehen. Gemeinsam mit den Kindern Matthias, Assunta, Ferdinand und Franziskus.
Man sieht ihn oft überall eigentlich in Salzburg. Es gibt viele Geschäfte hier mit Mozartkugeln, so Figuren von ihm, ganz viel von dem.
Nein, zu übersehen ist Mozart in Salzburgs Altstadt wirklich nicht. In vielen Läden kann der Besucher nachgebaute kleine Holzgeigen kaufen. Bilder, Postkarten, T-Shirts, Tassen und Radiergummis mit Mozarts Porträt. Alleine, zusammen mit Vater Leopold, seiner Mutter und Schwester Maria Anna, Nannerl genannt. Unzählige Plakate weisen auf die Aufführung aller seiner Opern hin. Natürlich auch der vielen Sonaten und Klavierkonzerte. Touristen aus der ganzen Welt drängeln sich hier durch die engen Gassen und Straßen. Natürlich wollen sie genau wissen, wo Wolfgang einst gelebt hat. Für Matthias nichts wirklich Neues.
Ich habe neben ihm gewohnt, neben dem Geburtshaus, Getreidegasse.
Dort oben ist ein Museum. Ferdinand hat es schon mit der ganzen Schulklasse besucht.
Also wir haben es gelernt über sein Geburtshaus. Wir haben auch über sein ganzes Orchester die Instrumente gelernt. Mussten wir auswendig lernen und so. Also wir mussten alles über Mozart wissen eigentlich. Dann haben wir einen Test bekommen.
Hier im Museum stehen das Cembalo und die Klaviere, auf denen Mozart tatsächlich gespielt hat. In fast jedem Zimmer der Ausstellung hörte Besucher außerdem die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, der ja eigentlich auf den Namen Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus getauft wurde. Aber irgendwie war ihm das zu lang. Wolfgang Amadeus reichte vollkommen.
Mit 4 Jahren hat er angefangen und seine Schwester, das Nannerl, das hat ein Stück gerade geübt und er hat sich die Töne einfach eingeprägt und dann konnte er das Stück spielen und sie konnte es noch nicht so gescheit spielen.
Ich habe ihn irgendwie so gern, weil ich finde das so toll, dass er schon so als kleines Kind schon Lieder komponiert hat.
Mozart ist zwar in Salzburg geboren, aber viel Zeit hat er dort gar nicht verbracht. Denn als Vater Leopold merkte, dass sein Sohn so außergewöhnlich gut Klavier spielen und komponieren konnte, beschloss er, ihn auch außerhalb Salzburgs bekannt zu machen.
Er ist so viel gereist, also zu Kaisern, und er hat vorgespielt, ganz berühmten. Ich finde das cool.
3720 Tage ist er gereist. Das sind über 10 Jahre seines kurzen Lebens. Denn Mozart wurde nur 35 Jahre alt. Spaß gemacht hat das Reisen damals aber nicht. Ganz im Gegenteil, es war sehr anstrengend.
Da ist man immer mit Kutschen gefahren und da hat es immer so geholpert, weil noch nicht so gute Straßen gebaut worden sind.
Aber zurück nach Salzburg. Über die Staatsbrücke rüber, die den Salzachfluss überquert, die zweite links, Schwarzstraße 26. Dort steht ein ganz berühmtes Haus, das nach Wolfgang Amadeus benannt wurde. Das Mozarteum, die Universität für Musik und darstellende Kunst. Viele bekannte Künstler haben dort studiert. Zum Beispiel der Schauspieler Heino Ferch oder der Dirigent Herbert von Karajan. In diesem schönen, verzierten alten Gebäude ist auch die weltbekannte Mozart-Bibliothek und die Stiftung Mozarteum untergebracht. Die Stiftung organisiert Mozart-Ausstellungen, Konzerte, Lesungen aus seinen Briefen und auch Veranstaltungen für kleine Zuhörer.
Dort kann man auch Klavier spielen und singen und lernen. Ich habe schon 2-mal im Mozarteum gespielt. Und da sind oft sehr viele Konzerte und auch so Wettbewerbe und ja so Theater für Kinder. Zum Beispiel ja, die Taubenflöte.
beten oder warten, wünscht Papa Dino sich. Oh, so ein sanftes Träuchen der Seligkeit für mich, der Seligkeit für mich, der Seligkeit für mich.
Assunta nimmt dieses Jahr auch an Musikwettbewerben im Mozarteum teil. Natürlich wird sie dann Mozart-Stücke spielen, erzählt sie.
Ich mache halt viele Konzerte vor halt so solchen wichtigen Leuten. Und mir gefallen die Stücke zum Beispiel so das Rondo 2 und Alla Turca.
In Salzburg wurde übrigens auch etwas erfunden, das heute überall auf der ganzen Welt verkauft wird und natürlich an den Komponisten erinnert. Na klar, die Mozartkugel.
In Mozartkugeln ist außen Schokolade und innen so Marzipan und ganz innen so grün.
Und das Marzipan ist weiß in den Mozartkugeln und es schmeckt gut.
Aber manchmal schmeckt es nicht gut, weil dann ist Alkohol dazu gemischt.
In der Konditorei Fürst, direkt am alten Markt, da wurden diese süßen Kugeln im silbernen Staniolpapier zum ersten Mal produziert. Von Konditor Paul Fürst. Er wollte Wolfgangerl, wie ihn seine Familie nannte, damit etwas ganz Besonderes widmen. Allerdings war das erst 100 Jahre nach Mozarts Tod. Das heißt, er selbst hat diese Praline nie verspeist. Paul Fürst hatte leider vergessen, seine Erfindung, die Mozartkugel, patentieren zu lassen. Deswegen darf sie heute jeder herstellen. Außer Norbert Fürst, dem Enkel, gibt es in Österreich aber nur eine andere Konditorei, die die Praline noch per Hand herstellt. Jede einzelne. Die Konditorei Dallmann. Rein in die Küche zur Privatstunde im Mozartkugel drehen. Dort stehen schon die wichtigsten Zutaten. Eine grüne Masse aus Marzipan und Pistazienpaste, weiche Kugeln aus Nougat und flüssige, heiße Edelbitterschokolade. Küchenchef Rudolf Pichler, mit hoher, weißer Kochmütze auf dem Kopf, wickelt erst einmal die grüne Masse aus dem Zellophanpapier.
Wenn der Marzipan gemischt ist, dann hat er diese grüne Farbe. Und dann müssen wir eine Kugel machen daraus. Und jetzt kann man da lauter kleine Kugeln runterschneiden und jede Kugel einzeln machen. Nur bei uns würde das zu lange dauern. Dazu haben wir dieses Gerät.
Eine Art Plastikbox mit schmalen Rillen. Hier rein kommt eine lange Marzipanstange, die der Chef gerade gerollt hat. Und obendrauf ein Deckel, auch mit Rillen.
Den Deckel hin und her. Und dann haben wir gleich auf einmal 10, 11 Kugeln.
Um die kleinen grünen Bollen muss jetzt noch das Nougat herum. Pichler greift sich eine der Nougatkugeln, drückt sie in der Hand flach, legt darauf die Marzipankugel und rollt das Ganze zusammen. Jetzt fehlt nur noch der heiße, flüssige Schokoladenbezug.
Wir nehmen so einen Holzspieß, spießen die Kugel bis ungefähr zur Mitte auf diesem Holzspieß und dunkeln die senkrecht in den Schokolade ein, sodass sie ganz verschlossen ist. Klopfen die Schokolade, die zu viel drauf ist, herunter.
Ein paar Minuten später ist das Ganze getrocknet und wird in silbernes Staniolpapier gewickelt. Ohne Holzspieß natürlich. Mozarts Kopf prangt obendrauf. Drumherum steht in blauen Lettern echte Mozartkugel.
Immer wenn wir zum Bäcker Funder kommen, ich mit meiner Mama, dann möchte ich immer gleich eine Mozartkugel. Dann sagt sie immer nein und... Ich habe jetzt eigentlich lange nicht mehr Mozartkugeln gegessen.